hören jetzt SWR1-Leute, der Radiotalk als Podcast mit Stefan Siller.
Heute erfahren wir in SWR1-Leute bis 12 Uhr, wie man von Leonberg nach Peking kommt und warum man dann gerne in Peking bleibt. Wie man Unternehmen, speziell deutsche Unternehmen, in China an den Markt bringt, welche Fettnäpfchen man da kulturell vermeiden sollte. Und worum es tatsächlich geht, denn zu Gast ist Marianne Friese, die aus Leonberg stammt und als Unternehmensberaterin und Möbeldesignerin in China arbeitet. Ni hao.
Ni hao. Ni zuma yang.
Jetzt komme ich schon nicht mehr mit, aber Sie haben verstanden, was ich meinte.
Ja.
Ich wollte freundlich guten Tag sagen, aber darauf beschränken sich dann auch meine Chinesischkenntnisse. Ich denke, Sie sind, wenn Sie da drüben schon ein paar Jahre sind, relativ perfekt. Aber in welchem Dialekt? Ist das Mandarin oder ist das Kantonesisch?
Da ich in Peking lebe, habe ich dort Mandarin gelernt. Ich gestehe aber, dass nur die nicht-Chinesisch Sprechenden denken, dass ich perfekt Chinesisch kann. Ich bin keine Sinologin und habe das vor Ort mit Privatlehrern mir angeeignet und insofern kann ich den kompletten Alltag auch in Chinesisch meistern. Arbeiten tue ich in der Regel auf Englisch.
Aber wenn Sie auf den Markt gehen, was einkaufen, wenn Sie essen gehen, wenn Sie in den Laden gehen oder wenn Sie Nachbarn begrüßen, das klappt alles auf Chinesisch.
Ja, also
Sie werden verstanden und verstehen,
ja,
was die sagen.
Also ich verhandle auch die Preise und kann mich um das Urkunftsland der Kirschen oder der Tomaten kundig machen. Also das funktioniert alles.
Wie Sie verhandeln die Preise? Wird da alles gehandelt?
Also man muss nachfragen, was es kostet. Und wenn man ein Lao Pangyo ist oder Lao Karen, also ein guter Kunde, dann kriegt man schon häufiger auch einen kleinen Nachlass. Wenn man mehr kauft, kann man fragen, und was kostet das zusammen? Und dann weiß der chinesische Händler schon, dass es darum geht, dass es noch mal ein paar Cent runtergehen könnte.
Ist das nur auf dem Markt oder im Einzelhandel so? Oder da gibt es ja auch Kaufhäuser?
Nur auf dem Markt. Nur auf dem Markt, ja.
Was kaufen Sie da am liebsten auf dem Markt frisch ein?
Obst. Ich kaufe sehr viel Obst, esse in China auch sehr gerne Obst. Am Anfang, als ich 2001 nach China kam, hatte ich diese flachen Pfirsiche entdeckt, die ich damals den Peking-Pfirsich nannte. Und jetzt gibt es die hier überall als Weinberg-Pfirsiche. Wobei ich glaube, in China gibt es nicht so viele Weinberge, aber die schmecken auch in China wunderbar.
Wo kommt der platte Pfirsich denn her? Eher aus China oder erst?
Der kommt aus dem chinesischen Umland.
Und deswegen heißt er bei uns jetzt Weinberg-Pfirsich. Das ist ja in sich durchaus schlüssig.
Hat mich sehr gewundert, aber mein Vater hat mir das erklärt, dass die Weinberg-Pfirsiche heißen und dann. Seither heißen die bei mir jetzt auch Weinberg-Pfirsich.
Wenn Ihr Vater das gesagt hat, dann wollen wir da nicht dran rütteln. In zwei Sätzen, wie kommt man von Leonberg nach Peking? Also jetzt nicht mit dem Flugzeug, ne? Also
genau, genau. Ich habe 2001 bin ich nach China gegangen, aber ich bin 1990 von den USA nach München zurückgezogen und dort habe ich für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet und die haben mich nach China geschickt. Und insofern war meine erste Aufgabe in Peking, für dieses amerikanische Unternehmen die dortige Marktsituation zu verbessern.
Also Sie waren im Marketing beschäftigt, auch in den USA. Und vertreten jetzt vor allen Dingen deutsche Firmen.
Ja, das hat sich so ergeben, dass deutsche Firmen am schnellsten Vertrauen zu mir aufbauen. Und da es ja einen großen Anteil von deutschen Mittelständlern auch in China gibt, gibt es für mich da auch viel zu tun.
Frau Friese, was ist Ihre Hauptaufgabe? Die Marktchancen einer bestimmten Branche zu evaluieren? Oder geht es da wirklich um praktische Tipps? Welches Fettnäpfchen muss ich vermeiden? Wie muss ich mit meinem chinesischen Kollegen am besten umgehen?
Sehr schwierige Frage, denn ich habe eigentlich keine Hauptaufgabe. Alle meine Kunden kommen zu mir über Empfehlung. Also ein existierender Kunde sagt, wenn Sie oder ihr da Hilfe braucht in China, könnt ihr mal die Friese fragen. Und deshalb ist das Themenspektrum und damit auch die Aufgaben sehr unterschiedlich. Mein Hintergrund ist aus der Kommunikation und Kommunikationsstrategie. Deshalb sind die Aufgaben, die wir wirklich physisch oder hands-on, wie man in der Branche sagt, durchführen, meistens in irgendeiner Form mit Kommunikation verbunden. Das kann mit Werbung oder PR zu tun haben. Aber in vielen Fällen haben wir auch schon Marktbetrachtungen gemacht. Wir machen also wirklich auch für einige Unternehmen Recherchen hinsichtlich der Möglichkeiten in China, wirklich erfolgreich zu sein.
Dann fangen wir mit diesen Marktchancen mal an. Welchen Branchen würden Sie denn eine Zukunft in China voraussagen?
Aktuell arbeite ich zum Beispiel für ein Unternehmen, das im Nahrungsmittelbereich aktiv ist. Und aus vielerlei Gründen bin ich der festen Überzeugung, dass der chinesische Konsument doch ein sehr positives Image gegenüber deutschen Nahrungsmitteln hat, die vielleicht auch nicht unbedingt aus dem chinesischen Geschmack kommen, aber dementsprechend auch eine gewisse Exotik mitbringen. Und insofern im Endverbraucherbereich sind es sicherlich unter anderem Nahrungsmittel.
Exotikbereich wären dann Weißwürste zum Beispiel oder was typisch Bayerisches oder Rheinländisches?
Also das Unternehmen, für das wir aktuell aktiv sind, ist im Bereich Feinkost tätig und da geht es um Fischkonserven und wir haben da in Peking Fokusgruppen und auch Brainstormings durchgeführt und die chinesischen Testpersonen, die da anwesend waren, die fanden den Geschmack dieses Fisches aus Deutschland hervorragend. Also konnten sich gar nicht vorstellen, dass Fisch so toll schmecken kann.
Ich kenne mich da natürlich nicht genug aus, aber ich dachte, um China herum gibt es genug Fische, die müssten nicht auf deutschen Fisch zurückgreifen.
Grundsätzlich gebe ich Ihnen da recht. In China gibt es ein, denke ich mal, sehr wichtiges Thema für die Chinesen, das ist die Nahrungsmittelsicherheit. Es gab in China einige Lebensmittelskandale und insofern ist auch das Ursprungsland Deutschland ein Land des hohen Vertrauens.
Ist das nur bei Nahrungsmitteln so oder ist der Deutsche an und für sich da ein vertrauenswürdiger Mensch?
Grundsätzlich sehr vertrauenswürdig. Der Hauptanteil der deutschen Industrieaktivitäten in China ist natürlich im Bereich Maschinenbau oder Engineering, Technologie, Autos. Ich denke, Sie wissen, welche Namen und Marken da dahinter stecken. Aber das weitet sich sicherlich auch in andere Bereiche aus. Interessanterweise ist das Land Deutschland, Dehua, das Land der Tugend in der chinesischen Übersetzung. Und ich glaube, dass das nicht für ungefähr so auch von Chinesen wahrgenommen wird.
Wie tickt der Chinese? Mal so ganz platt gesagt, darüber reden wir jetzt, weil Marianne Friese bei uns zu Gast ist. Geboren in Bad Cannstatt, in Leonberg zur Schule gegangen, in Feigen studiert und heute vor allen Dingen in Peking tätig als Unternehmensberaterin. Wie muss ich mit den Chinesen umgehen? Fangen wir bei der Begrüßung an. Ni Hao kannte ich noch, aber wie macht man das sonst? Guckt man sich in die Augen? Gibt man sich die Hand? Muss man Körperberührung vermeiden? Was ist die offizielle Begrüßungszeremonie?
Ja, im Grunde genommen ist das heute auch sehr westlich in China. Man gibt sich die Hand, aber man hat auch sofort, wenn das jemand ist, den man nicht kennt, eine Visitenkarte parat oder Business Card und die übergibt man dann auch mit zwei Händen. Und ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, dass man sich die auch wirklich anguckt. Also nicht so, wie das bei uns in Deutschland häufig ist, dass man die irgendwo hinlegt und denkt, naja, da kümmere ich mich später drum oder wie auch immer. Aber das Interesse am anderen ist sehr wichtig. Ich würde ganz grundsätzlich sagen, man verhält sich ähnlich wie auch im europäischen Umfeld. Man interessiert sich für die Person und man erkundigt sich nach dem Befinden. Und das habe ich vorhin auch gemacht. Ni zhe me yang, das heißt einfach nur, wie geht's Ihnen?
Das ist ja durchaus hier auch eine ganz gebräuchliche Formulierung, für manche allerdings auch eher eine Floskel. Also viele fragen das, ohne auf eine Antwort zu warten in der Regel. Und wenn man auch ein Geschäftsinteresse hat und eigentlich auf ein ganz spezielles Gebiet hin will, kommt vorher erstmal ein bisschen Smalltalk,
um warm zu werden. Ganz grundsätzlich denke ich, muss man als Deutscher etwas mehr Geduld aufbringen. Also diese Idee, sehr effizient anhand von einer Agenda ein Thema anzusprechen und es dann durchzudeklinieren und abzuarbeiten, die ist in China nicht so stark verbreitet, könnte man vorsichtig formulieren. Man muss sich erstmal ein Vertrauen zu der Person aufbauen. Ein amerikanischer Kollege hat mal zu mir gesagt, China ist ein Land, das auf Vertrauen aufbaut, aber kein Vertrauen als Grundlage hat. Das bedeutet wiederum, jeder Einzelne muss erst diese Vertrauensbasis zueinander aufbauen und dazu braucht man Zeit.
Ist erstmal grundsätzlich ein Misstrauen da, das man abbauen muss.
Ja, aber auch unter den Chinesen. Also die gesamte Gesellschaft basiert auf Vertrauen, aber dieses Vertrauen muss man sich erst erarbeiten.
Wie weit sind denn da Frauen zum Beispiel in Führungs- oder Verhandlungspositionen?
Mehr als in Deutschland, zumindest rein statistisch gesehen, sieht man, dass in China also mehr Frauen in Führungspositionen und auch in obersten Firmengremien sind, allerdings nicht in der Politik. Mao hat mal den Spruch getan, dass die Frauen die Hälfte des Himmels tragen oder ihnen die Hälfte des Himmels gehört, wie man auch immer möchte. Und ich denke mal, das wird auch weiterhin in China so gelebt. Im praktischen Alltag sieht man natürlich schon auch, dass es eine klassische Rollenverteilung in den meisten Fällen gibt.
Aber der Chinese, Ihr Geschäftspartner aus China, guckt nicht komisch, dass Sie als Frau jetzt da ankommen.
In keinster Weise.
Das ist durchaus üblich.
Ja, das ist durchaus üblich.
Und der Umgang zwischen Männern und Frauen ist auch nicht so reglementiert wie in manchen arabischen Ländern, weil in China, die gleichberechtigt sind und man sich auch an die Hand nehmen darf?
Grundsätzlich ja. Es gibt natürlich Bereiche, wo Frauen, ich sage jetzt mal, von vornherein nicht stattfinden. Und das hat sicherlich auch was mit den Verhandlungspraktiken in verschiedenen Branchen zu tun, wo gegebenenfalls auch nach dem Abendessen noch intensiver gefeiert wird. Und da würde ich mich als Frau dann immer zurückziehen.
Weil sich das nicht gehört oder weil sie Angst um sich haben?
Weder noch, sondern weil ich gar nicht so viel Alkohol vertrage.
Ah ja, wenn Sie in Peking unterwegs sind, haben Sie dann auch das Radio an und lassen sich von dem Mann im Radio sagen, wie die Verkehrslage ist?
Eigentlich weniger, da ich in Peking nicht selbst Auto fahre und viel die öffentlichen Verkehrsmittel benutze, speziell die U-Bahn, da kommt man schneller voran.
Die U-Bahn geht, aber wenn man auf der Straße unterwegs ist, was man hier so als Bilder sieht, da stockt der Verkehr oder steht der Verkehr und oben drüber eine große Smogwolke.
Vor kurzem habe ich mir gewünscht, ich wäre in Peking im Stau, da bewegt sich zumindest noch ein bisschen was. Da war ich nämlich 4 Stunden auf der A2 bei Totalsperrung, das war jetzt zwar nicht im Ländle. Also ganz grundsätzlich, ja, der Verkehr ist in den Jahren, die ich schon in China bin, und das sind jetzt 13, deutlich gestiegen. Und ja, die Staufrequenz ist relativ hoch. Ich persönlich liebe auch nicht die Tatsache, dass die Luft des Öfteren mal nicht so gut ist. Aber grundsätzlich haben wir auch in Peking schönes Wetter. Also es gibt nicht nur schlechte Tage.
Gut, das hören wir gerne, sonst wären Sie vielleicht auch nicht so gern in Peking. Wir reden darüber, wie man sich bei den unterschiedlichen Kulturen im Gespräch oder auch in Verhandlungen verhalten muss. Auf den Punkt gebracht hat es auch diese Mail aus Geildorf. Was sind denn die tiefsten Fettnäpfchen, die man tunlichst vermeiden muss?
Ganz grundsätzlich würde ich sagen, ist China ein sehr großes Land und insofern ist es ganz schwierig, auf ein oder mehrere Fettnäpfchen einzugehen, die im Zweifelsfall auch regional etwas unterschiedlich sind. Ich denke, es gibt so ein paar Gepflogenheiten, an die man sich ein bisschen gewöhnen muss, nämlich, wie Sie vorhin schon erwähnten, dass man eben mit dem Gegenüber auch sich mal ein bisschen austauschen muss, bevor man auf das Thema kommt, dass man sich über die Familie unterhält, dass man gemeinsam isst und trinkt und sich dem anderen erstmal ein bisschen annähert. Und insofern würde ich es eher umgekehrt formulieren, das Interesse an dem anderen und dementsprechend auch an dem Land ist sehr wichtig. Man könnte daraus wiederum den Rückschluss ziehen oder sagen, wenn Sie jetzt China als dritte Weltland oder komplett vereinheitlicht sehen, das sollten Sie einfach nicht tun. Es ist ein sehr aufregendes und sehr unterschiedlich gestaltetes Land mit ganz vielen verschiedenen Personen und Sichtweisen. Dem sollten Sie offen gegenüberstehen.
Ich habe immer sagen lassen, man sollte doch sehr zurückhaltend und ruhig bleiben und nicht zu schnell aufbrausen und nicht zu deutlich werden.
Das ist wiederum auch sehr regional unterschiedlich. Wenn ich in Peking meine Meinung durchsetzen will, dann muss ich schon auch mal laut werden.
Also, Sie dürfen nochmal richtig auf den Tisch hauen, ja, ohne dass die Verhandlungen dann gleich abgebrochen werden.
Ich denke, man muss schon auch zeigen, was man möchte.
Aha. Da Sie auch von Essen und Trinken sprachen, ich war nur mal einmal ganz kurz vor vielen Jahren da und obwohl ich nicht zum ersten Mal Alkohol getrunken habe, ging das sehr an meine Grenzen, weil man war doch sehr oft eingeladen und je mehr Personen da sind, desto mehr Trinksprüche müssen gemacht werden und dann gibt's immer noch eine Runde und in der Regel Schnaps. Darf man das dann auch ablehnen?
Ich sage meistens, dass ich eine Allergie habe. Und das wird dann auch akzeptiert. Wenn ich allerdings mit Kunden oder Freunden unterwegs bin, die wissen, dass ich gerne Wein trinke, dann ist das auch sehr angenehm. Also man kann in China in der Zwischenzeit Weine aus der ganzen Welt trinken. Und solange es jetzt kein chinesischer Schnaps ist, kann man sich da auch ganz gut anderweitig zurechtfinden.
Muss man da immer noch Gambé sagen, sein Glas auf Ex trinken und vorzeigen, dass es leer ist?
Also wir sagen weiterhin Gambé, aber wir trinken es nicht auf Ex.
China ist ein Markt für ausländische Firmen, auch für deutsche Firmen. Und die werden beraten von Marianne Friese, stammt aus dem Ländle und ist jetzt eben Unternehmensberaterin in Peking. Gibt es Geschäftspartner aus Deutschland, die moralische Probleme haben, sich in China zu engagieren, weil das eben keine Demokratie ist wie in Deutschland, weil die Menschenrechte da nicht den Stellenwert haben wie hier?
Ganz grundsätzlich muss ich sagen, also in meinem Kundenkreis und auch in meinem persönlichen Leben spielt das so gut wie keine Rolle. Auch meine gesamten chinesischen Kontakte und oder auch Freunde haben mit der Tatsache, dass China keine Demokratie und letztendlich auch kein Rechtsstaat ist, wenig Probleme. Wenn man also mit Chinesen darüber diskutieren will, stößt man auf chinesischer Seite oft auf Unverständnis, dass uns Deutschen oder Europäern dieses Thema so wichtig ist. Mir ist vor kurzem im Alltag mal wieder etwas untergekommen, wo ich selber drüber gestaunt habe. Ich abonniere den Economist, eine meiner Lieblingszeitschriften. Und in der Ausgabe vom 31. Mai habe ich dann plötzlich die Seite 25-26 vermisst und im Inhaltsverzeichnis konnte ich dann aber entnehmen, dass das ein Bericht über den 4. Juni war und das ist der Termin oder der Jahrestag des Tiananmen-Massakers und sämtliche in China verbreiteten Ausgaben vom Economist wurden also von diesen Seiten befreit. Also es muss jemand geben, der sich darum kümmert, das rauszureißen.
Das ist ein unglaublicher Aufwand, das zu machen. Also erstmal alle ausländischen Zeitschriften zu sichten.
Ja.
Und dann auch, sieht man, dass da was rausgerissen ist?
Ja, das sieht man.
Also so platt funktioniert das da.
Ja, also ich muss gestehen, das kommt meines Erachtens selten vor, aber in solchen aus chinesischer Sicht brisanten, an solchen Jahrestagen passiert das wohl häufiger. Ich achte da jetzt nicht besonders drauf, aber für mich war es mal wieder ein Zeichen, ja, es ist keine Demokratie und es herrscht Zensur. Aber diese Zensur beschränkt sich im allerweitesten doch dann auf Themen, die mit historischen Zusammenhängen verbunden sind und die letztendlich auch der chinesischen Regierung, ich nenne es mal, nicht genehm sind.
Sie haben das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens angesprochen. Bei uns wird aber auch über Künstler wie Ai Weiwei geredet, der ins Gefängnis kommt, oder über das besetzte Tibet. Sind das in China keine Themen, weil es die Leute nicht interessiert oder weil es eben öffentlich eigentlich verschwiegen wird?
Ganz grundsätzlich muss man sagen, dass Chinesen, soweit ich das beurteilen kann, zum größten Teil nicht sehr politisch denkend unterwegs sind. Und dementsprechend ist meine Einschätzung, dass sich die meisten Chinesen dafür nicht interessieren. Das ist meine ganz persönliche Einschätzung. Das ist sicherlich nicht basierend auf einer großen Stichprobe, aber so erlebe ich das im Alltag.
Das heißt, dass Alltagsleben eines normalen, gewöhnlichen, durchschnittlichen Chinesen ist auch von dieser politischen Situation nicht weiter berührt?
Genau.
Das heißt, die können sich unterhalten über das, was sie wollen, weil über kritische Themen unterhalten sie sich eh nicht. Und wenn man das nicht tut, kommt man auch nicht in den Knast.
Sie können sich auch über kritische Themen unterhalten, ist überhaupt kein Problem. Man kann auch öffentlich über Liu Si, also den 4. Juni, sprechen. Also keiner wird das hinter vorgehaltener Hand tun. Aber wenn jemand darüber spricht, dann wird man meistens mit Antworten konfrontiert, die da lauten, ist das wirklich wichtig? Oder ich glaube, das war gar nicht so bedeutungsvoll. Letztendlich beeinflusst diese Situation das Leben der meisten Chinesen nicht.
Mhm. Viele Firmen haben ja das Problem, dass sie ganz tolle, innovative Produkte auf den Markt bringen. Und dann dauert das nicht lange, bis in China jemand auf die Idee gekommen ist, das ist gut und das kann ich selber billiger herstellen. Und dann wird es plagiiert, also nachgemacht. Schreckt das Firmen ab?
Grundsätzlich ja. In vielerlei Hinsicht müssen sich die Unternehmen natürlich überlegen, inwieweit sie in der Lage sind, auch Kerntechnologien nicht in China an den Markt zu bringen oder nur in einer Form, die dann auch nicht kopierbar ist. Ich persönlich bin allerdings der Meinung, dass es gar nicht darum geht, das Plagiat zu verhindern oder mit dem Finger auf den Nachmacher zu zeigen, sondern dass es in der Regel darum geht, auch immer wieder die Innovationsschraube nach vorne zu drehen und als deutsches Unternehmen oder als am Weltmarkt operierendes Unternehmen auch unter Beweis zu stellen, dass man stetig noch bessere Produkte, noch bessere Technologien zur Verfügung stellen kann. Und damit ist man dem Plagiat auch immer eine Nasenlänge voraus.
Gut, es kann ein Anreiz sein, immer besser zu werden. Das ist schon ganz gut. Aber wenn die Technologie, die man da angewandt hat, tatsächlich von den Chinesen nachgemacht wurde und das zumindest annähernd die gleiche Qualität hat und dann für einen halben Preis an den Markt kommt, dann hat man doch dann schon Eingriff ins Dings gemacht. Ne?
Das sind schon Herausforderungen, denen sich die meisten Unternehmen in China stellen müssen. Umso wichtiger ist es auch, darauf hinzuarbeiten, dass das Produkt markenrechtlich, patentrechtlich auch in China gut geschützt ist, dass man sich eine entsprechende Positionierung am Markt, auch ein Renommee verschafft, dass man auch das entsprechende After-Sales- und auch Service-System bereithält. Ich höre auch immer mal wieder Geschichten von Kunden, die dann Anrufe bekommen von scheinbar Kunden ihres Unternehmens, ob man nicht mal die Anlage XYZ reparieren könne. Und wenn man dann vor Ort ist, stellt man fest, dass die gar nicht von diesem Unternehmen ist, dass aber das Schildchen draufklebt. Also solche Situationen gibt es natürlich, aber es ist sicherlich nicht abzuwenden. Ich denke, man muss diesem Problem ins Auge sehen und man muss damit umgehen.
Kann man in China seine Urheberrechte einklagen?
Ja, ich habe auch einige Kunden, die das schon erfolgreich getan haben in Patentrechtsprozessen und in Markenrechtsprozessen. Wobei das ganz interessant ist, wenn man sich die Statistiken ansieht, welche Firmen gegen welche Firmen in China auf diesem Gebiet Anklage erheben oder auch klagen, dann sind das meistens Chinesen, die Chinesen verklagen. Also dieses Problem haben eben nicht nur deutsche oder ausländische Firmen. Das ist eine Herausforderung, die sich der gesamte Markt stellen muss.
Wenn man als deutsches, europäisches Unternehmen in China Fuß fassen will, ist man dann immer noch auf Joint Venture angewiesen? Das heißt, braucht man chinesische Partner im Boot, um überhaupt tätig werden zu dürfen?
Es hängt teilweise von der Branche ab. Ich würde jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass die meisten meiner Kunden in der Zwischenzeit nicht mehr über Joint Venture in den chinesischen Markt einsteigen. Es gibt mehrere Modelle. Oftmals bewährt es sich aber, einen chinesischen Partner zu haben, wenn es um regulatorische oder letztendlich auch lokalpolitische Gemengelagen geht, die man als deutsches Unternehmen vielleicht auch etwas schwieriger überschaut oder auch beeinflussen kann.
Unser Gast in Leute ist Marianne Friese. Wir haben darüber gesprochen, dass sie als Unternehmensberaterin in China arbeitet, aber sie hat noch einen weiteren Beruf und eine weitere Berufung, Designerin. Ich habe das eben als beschränkt auf Möbeldesign, aber das sind ja nicht nur Möbel, die Sie machen. Sie haben da ein Unikat mitgebracht, da kann man nicht drauf sitzen. Das ist kein Tisch und kein Stuhl, sondern ein Bucheinband. Woraus besteht der?
Der besteht aus Hasenfell und aus Seide. Und letztendlich ist das die Grundlage meines gesamten gestalterischen Schaffens.
Hasenfelle?
Hasenfelle, ja. Also nicht nur Hasenfelle, aber die Kombination von ganz unterschiedlichen haptischen Oberflächen. Ich sammle Stoffe und Materialien in der ganzen Welt und kombiniere die dann in meistens Polstermöbeln. Auf Englisch sind das Soft Furnishings. Da würden dann auch noch Kissen und Vorhänge und sonstige mit Stoff Haufen hergestellte Dinge gehören. Und entstanden ist das Ganze aus einer Notsituation. Ich habe einige Jahre in den USA gelebt, in Kalifornien, und dort habe ich kein Sofa gefunden, das mir gefallen hat. Daraufhin hat mich eine Freundin zu einem Polsterer gebracht. Jesse, den habe ich jetzt auch letztes Jahr wieder besucht. Der kannte mich und mein Sofa noch. Und der hat mein allererstes Sofa hergestellt nach meinen Vorstellungen. Und daraus ist dann sukzessive auch ein zweites Standbein, ich nenne es Spielbein, geworden.
Spielbein heißt, man könnte nicht davon leben?
Genau.
Aber jetzt machen wir mal Butter bei die Fische. Ein großes Sofa, was weiß ich. 2 Meter mal 3 Meter im Eck oder so, was heute gerne gefordert wird. Mit Ihren speziellen Materialien, in Ihren Vorstellungen von Farbe und Haptik, kostet mich?
Naja, also auf jeden Fall vierstellig, das kostet...
Vierstellig geht man ja sogar im Kaufhaus hier.
Ist mal schnell dabei. Das hängt immer von den jeweiligen Materialien ab. Ich habe derzeit Kunden, die diese Spezialanfertigungen in Asien oder auch in Peking dann bekommen. Wenn ich das nach Europa, Deutschland oder in andere Erdteile transportieren muss, dann kommen da schnell eben auch noch mal ein paar vierstellige Transportkosten dazu. Und insofern, denke ich mal, ist das Interessanteste für diejenigen, die sich für meine Art der Haptik und auch Materialkombination interessieren, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die ich schon in Deutschland habe. Ich hatte mal einen Showroom in der Nähe von München. In der Zwischenzeit gibt es noch ein Lager in Berlin, wo, soweit ich mich erinnere, noch einige Stücke auch vorhanden sind.
Aber wenn man Unikate herstellt, das ist doch in der Herstellung schon wahnsinnig teuer.
Ja.
Sie können doch nicht, wenn ich im Kaufhaus ein großes Sofa sehe, das in großen Stückzahlen hergestellt wird, kann das auch gerne mal 1.500 Euro kosten.
Ja, dann sagen wir mal im oberen vierstelligen
Bereich. Jetzt sind wir da schon ein bisschen konkreter geworden. Und haben Sie bestimmte Farbkombinationen, die Ihnen besonders liegen? Oder das kann man bei Ihnen auch bestellen, was man gerne hätte? Oder muss das bei Ihnen gewachsen sein?
Also ganz grundsätzlich ist der Prozess so, wie wenn man ein Porträt bestellt. Die Kunden, die zu mir finden, die mich gefunden haben, weil ihnen meine Designs gefallen, die begeben sich im Grunde genommen in meine Hände. Die werden mir dann mitteilen, wie und wo sie das Stück gerne nutzen möchten, in welchen Lebensumständen mit Kindern, mit Tieren das Ganze dann auch genutzt werden soll, welche Farbvorlieben sie haben, welche Materialien sie bevorzugen, und dann ist das letztendliche Gestalten in meiner Hand.
Sie haben uns eben ein Buchcover gezeigt, das mit Hasenfell bearbeitet ist. Apropos Hasenfell, haben Sie schon mal Hund gegessen in China?
Nein, und ich denke auch, dass ich das nie bekommen würde, außer man würde mir das als Spezialität anbieten. In einigen Regionen werden extra Hunde für diese Gerichte gezüchtet. Also die Idee, dass einem das mal irgendwo untergeschustert oder untergeschoben wird, ist falsch.
Weil es einfach eine teure Spezialität ist, die man einem nicht unterschieben würde, die man speziell ordern muss. Aber sonst ist der Chinese schon ein paar andere Sachen als wir, oder?
Also ich persönlich bin relativ experimentierfreudig, was Nahrungsmittel anlangt.
Ja, oder Affe wird doch auch gegessen, oder nicht?
Ich habe das nie gegessen. Ich kenne auch niemanden, der das je gegessen hat. Regional sind die Küchen sehr unterschiedlich. Ich sage immer, das ist ungefähr so wie zwischen Oslo und Palermo, was die chinesische Küche bietet. Das Land ist sehr groß und dementsprechend unterschiedlich sind auch die Klimazonen. Was mir persönlich eben sehr nahe kommt, ist, dass im Norden Chinas die Nudel den Vorrang hat. Ich esse auch gerne Reis, so ist es nicht. Aber dort gibt es eben auch die chinesische Variante der Maultäschle, die Jiaozi, die wirklich exzellent schmecken und in vegetarischen und Fleisch-Gemüse-Varianten vorhanden sind. Also einige meiner kleinen Lieblingslokale in China sind Jiaozi-Buden, sage ich immer.
Jiaozi ist aber in China nicht als Herrgottsbscheißerle entstanden.
Nein, das also wie es entstanden ist, weiß ich letztendlich nicht. Aber der Chinese hat eine große, also im Norden eine große Affinität zum Thema Teig oder Teigwaren, aber auch zu der Vielfalt. Ich würde jetzt mal sagen, die Maultasche ist sehr verlässlich im süddeutschen Raum und ist ein sehr schmackhaftes Gericht, was ich auch wirklich sehr gerne esse. Die Vielfalt der Maultäschle in China ist aber deutlich größer. Also insofern ist der Chinese bei den Maultaschenfüllungen sehr innovativ.
Ist denn in dieser Beziehung das Urheberrecht geklärt? Wer hat es erfunden?
Also ich habe interessanterweise schon Schwierigkeiten gehabt, in chinesischen Lokalen deren Speisekarten zu erhalten. Und ich wollte einfach nur Freunden vorab sagen, was es da so zum Essen gibt und dachte, ich frage den einfach mal, ob ich die Speisekarte mitnehmen kann. Da sind Chinesen sehr Urheberrecht oder eben auch sehr, ich sage jetzt mal, ihrem eigenen Unternehmen vertraut und möchten nicht, dass das weitergetragen ist. Das halten sie für ein Betriebsgeheimnis, was denn da so alles zum Essen gibt.
Kurz zum Schluss noch die Eigenart, dass viel gespuckt wird. Gibt es das immer noch? Es gab ja Regionen, da stehen auch die Spucknäpfe dann in der Ecke.
Also es gibt es noch, vor allen Dingen eher auf dem Lande. Wenn man dieses Geräusch hört, ist es natürlich unangenehm. Ich denke aber, dass es den Alltag und auch die Geschäfte und ich sag mal die Lebenslust oder auch die Schönheit des Landes nicht wirklich beeinflusst.
Kommt aber bei Ihren Geschäftsverhandlungen eher selten vor.
Gar nie.
Gar nie. Dann bedanke ich mich zum Schluss für das Gespräch, wünsche angenehmen Aufenthalt in der Heimat, gratuliere noch nicht zum Geburtstag, aber wünsche Ihnen morgen eine schöne Feier.
Dankeschön.
SWR 1, Leute, der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR 1.